russische Streit in den USA um Donald Trumps Zollpolitik macht es den Europäern nicht unbedingt leichter. Man weiß ja nicht, wie das Ganze endet. Die Nachrichten mit Michael Mellinger.
In den USA gibt es ein juristisches Hin und Her über die Zollpolitik der Trump-Regierung. Ein Berufungsgericht in Washington hat die angeordnete Blockade fast aller Importzölle vorerst aufgehoben. Das Gericht prüfe nun erst einmal den Fall, hieß es in einer Verfügung. Es forderte die Regierung auf, ihre Position binnen 10 Tagen darzulegen. Zuvor hatte ein Bundesgericht fast alle von Trump verhängten Zollaufschläge für rechtswidrig erklärt. Trump hatte sich auf ein Notstandsgesetz berufen. Das Gericht erklärte, solche Entscheidungen zur Zollpolitik könne nur der Kongress treffen. Der Fall könnte letztlich vor dem obersten US-Gericht landen, dem Supreme Court. Brandenburgs neuer Innenminister Wilke hält das Flüchtlingszentrum in Eisenhüttenstadt für verzichtbar. Der parteilose Politiker stellte im RBB 24 Inforadio Änderungen bei der Unterbringung von Geflüchteten im Land in Aussicht. Werner Schoninger, RBB 24.
Wilke will die Zukunft des sogenannten Dublin-Zentrums in Eisenhüttenstadt offen lassen. Hier leben Geflüchtete, die schon in einem anderen EU-Land registriert sind. Wilke zufolge kommen weitere derartige Flüchtlinge wegen der verschärften Grenzkontrollen, aber jetzt ohnehin nicht mehr nach Deutschland. Die Gelder für weitere Erschließungsarbeiten des Zentrums könne man daher andernorts womöglich besser einsetzen, so Wilke. Es sei immer seine Position gewesen, dass Menschen das Land verlassen müssen, die kein Bleiberecht haben, betonte Brandenburgs Innenminister. Dafür gelte es, die Rückführungen zu optimieren. Wer ein Bleiberecht habe und einen Beitrag für die Gesellschaft leiste, sei aber willkommen.
Die israelische Armee hat im Libanon nach eigenen Angaben mehrere militärische Anlagen der Hisbollah-Miliz angegriffen. Unter anderem seien Raketen und Raketenabschussrampen attackiert worden. Dass es in dem Gebiet überhaupt Waffen und Aktivitäten gäbe, stelle einen ersten Verstoß gegen die Waffenruhevereinbarung dar, hieß es. Die Armee werde weiterhin jeden Versuch der Hisbollah unterbinden, ihre militärischen Fähigkeiten wieder aufzubauen. Eigentlich gilt seit Ende November eine Waffenruhe zwischen der Terrorgruppe und Israel. Beide Seiten werfen sich aber gegenseitig Verstöße vor. Nach dem Abbruch eines Gletschers im Schweizer Kanton Wallis wird weiter eine Flutwelle befürchtet. Fels- und Eismassen haben das Wasser im Fluss Lonza zu einem Meter hohen See angestaut. Die Behörden rechnen damit, dass er heute überläuft. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass weiteres Geröll abrutscht. Mehrere Gemeinden wurden evakuiert. Am Mittwoch war im Lötschental der Großteil eines Gletschers abgebrochen. Ein Dorf wurde komplett zerstört. Wer eine Immobilie besitzt, soll nach dem Willen von Bundesjustizministerin Hubig gegen Elementarschäden versichert sein müssen. Das sei so im Koalitionsvertrag vereinbart, sagte die SPD-Politikerin der Augsburger Allgemeinen. Hubig verwies auf die Hochwasserkatastrophe in Süddeutschland letztes Jahr. Aus dem Hauptstadtstudio Benjamin Großkopf.
Die Pflicht würde demnach zunächst nur für die Versicherungswirtschaft gelten. Das heißt, Neuverträge nur noch mit einer Elementarschadenabsicherung, bei Altverträgen Umstellung zu einem bestimmten Stichtag. Unklar bleibt, ob, wie ebenfalls im Koalitionsvertrag bereits erwogen, Privatbesitzer bei bestimmten Begründungen darauf verzichten können. Nach Angaben der Versicherungswirtschaft sind bislang etwa die Hälfte der Privathäuser in Deutschland gegen Elementarschäden versichert. Der zuständige Gesamtverband unterstützt das Vorhaben der Bundesregierung, weist aber ebenfalls darauf hin, es kommt auf die Einzelheiten an und eine bessere Versicherung verhindert noch lange kein Extremwetter.
In Berlin wird das 200-jährige Bestehen der Museumsinsel gefeiert. Zum Jubiläum lädt die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ab heute zu einem 3-tägigen großen Fest ein. Tatjana Brasching, RBB 24.
Auf der ganzen Museumsinsel wird bis Sonntag gefeiert. Es gibt Sonderführungen in den Museen, Workshops und Mitmachaktionen bis in den Abend hinein. Im Kolonnadenhof findet außerdem ein Bühnenprogramm statt, gestaltet vom Deutschen Theater, der Volksbühne, dem Berliner Ensemble, der Staatsoper und der Komischen Oper. Zum Jubiläum haben Besucher mit dem regulären Tagesticket Zugang zu allen 6 Museen. Hiermit kommt man ins Alte Museum, ins Neue Museum, die Alte Nationalgalerie, das Bode-Museum, das Pergamon-Museum, das Panorama und die James-Simon-Galerie. Der Außenbereich ist für alle frei zugänglich.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute erst viele Wolken mit etwas Regen oder einzelnen Schauern. Später von Südwesten freundlicher, maximal 22 bis 26 Grad. Aktuell in Berlin-Dahlem 16 und in Tempelhof 18 Grad, in Fürstenberg 16 und in Senftenberg 20 Grad. Morgen ein Wechsel aus Sonne und lockeren Wolken, vereinzelt ein paar Schauer oder Gewitter, 24 bis 28 Grad. Die Zeit 11.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Im Studio Irina Grabowski. So, jetzt bin ich wieder da. US-Präsident Donald Trump ist ja mittlerweile Krypto-Fan. Kein Wunder ist das. Mit seiner eigenen Kryptowährung, dem Trump-Coin, hat er ja $350 Millionen verdient. Und auch seine Familie mischt inzwischen kräftig im Krypto-Geschäft mit. Seitdem 2009 die erste Kryptowährung erschaffen wurde, der Bitcoin, hat sich einiges getan auf dem globalen Kryptomarkt. Es gibt nun eine neue Studie der Freien Universität, die warnt vor den Risiken. Unsere Wirtschaftsreporterin Tabia Schoser hat mit Christopher Olk gesprochen, einem der beiden Autoren dieser Studie.
Vis-à-vis. Krypto sollte ursprünglich mal eine Alternative zu Banken sein, unabhängig und dezentral. Inzwischen ist es aber eine Art Schattenbankensystem, sagt Christopher Olk. Was er damit meint, darüber können wir jetzt sprechen. Hallo, Herr Olk.
Hallo.
Sie sind Politökonom und promovieren hier an der Freien Universität Berlin, wo wir auch gerade miteinander sprechen. Warum haben Sie sich in Ihrer neuen Studie den Kryptomarkt angeschaut?
Ja, Krypto hatte in den letzten Jahren einen riesigen Hype und ganz viele, auch in meinem persönlichen Umfeld, haben sich zum einen gefragt, hätte ich damals in Bitcoin investiert, dann wäre ich jetzt Millionärin. Aber da ging ja auch ein politisches Versprechen mit einher, ein Geldsystem zu schaffen, was keine Banken braucht, keine Staaten braucht. Und es ist eben nach 2008 entstanden, als das reguläre Bankensystem zusammengebrochen ist und eine große Vertrauenskrise erfahren hat. Und heute, muss man aber ehrlich sagen, hat das, was wir in der Realität sehen, nichts mehr zu tun mit diesem ursprünglichen Versprechen von Krypto. Und das hat mich eben interessiert und darüber wollte ich mit meinem Co-Autor Louis gerne was schreiben.
Der Ausgangspunkt Ihrer Forschung ist die Kryptokrise 2022. Da ist der Kryptomarkt ziemlich abgestürzt, die Kurse sind eingebrochen und einer der größten Kryptobörsen, FTX, ist pleite gegangen. Warum ist das der Ausgangspunkt?
Also wir haben uns erstmal gefragt, es soll ja eigentlich keine Banken geben in diesem System. Das ist ja die ganze Idee. Und jetzt ist das, was wir da 2022 gesehen haben, das sah aber verdächtig nach einer Bankenkrise aus. Und was wir quasi versucht haben rauszufinden, ist auf Grundlage der Bilanzen von zum Beispiel FTX, was sind das eigentlich für Institutionen? Und wenn man sich diese Bilanzen anschaut, dann erinnert das sehr, sehr stark an die Schattenbanken, die sogenannten, die genau der Auslöser für die Krise 2008 waren.
Was sind Schattenbanken?
Schattenbanken sind im Prinzip einfach Banken, die nicht Banken heißen, also die juristisch keine Banken sind und deswegen nicht reguliert sind wie Banken, aber auch nicht den Schutz durch die Zentralbank zum Beispiel haben, aber gleichzeitig genau das Gleiche machen, was Banken machen.
Das heißt, die Börse FTX ist quasi eine Schattenbank nach Ihrer Studie und dann wäre die Kryptowährung das Schattengeld im weitesten Sinne. Was ich mich frage, ist der Preis für eine Kryptowährung, zum Beispiel den Bitcoin, der bestimmt sich ja über Angebot und Nachfrage. Also wenn viele Leute kaufen wollen, ist der Wert hoch, wenn viele verkaufen wollen, niedrig. Warum sprechen Sie jetzt von Schattengeld, also einer Art staatlichem Geld ohne Kontrolle?
Also genau weil Bitcoin so volatil ist, haben sich auch lange nur ganz wenige Leute dafür interessiert. Und das hat sich genau dann geändert, als die Kryptobörsen und dann später die sogenannten Stablecoins dazu kamen, die im Prinzip versprechen, dass man für seinen Bitcoin jederzeit einen Euro oder einen Dollar kriegt.
Was sind genau die Stablecoins?
Stablecoins sind eine spezielle Form von Kryptowährungen, die eben ein Versprechen sind, dass sie einen stabilen Wert haben. Also eine Stablecoin soll immer genau einen Dollar oder einen Euro wert sein. Und man kann, typischerweise kauft man mit diesen Stablecoins die Bitcoins. Das heißt, wenn man Euro hat, dann tauscht man den erstmal gegen eine Stablecoin ein und kauft dann davon seine Bitcoins. Und wenn man das verkaufen will, geht man den gleichen Weg zurück.
Das heißt, wir sprechen ganz oft von den Kryptowährungen, aber es gibt sehr unterschiedliche Funktionen. Wir haben jetzt schon ein paar angesprochen. Der Bitcoin ist eher ein Zahlungsmittel. Der Stablecoin hat diesen Referenzwert. Er ist immer genau ein Dollar oder ein Euro wert. Kann man das so sagen?
Ja, das sind völlig unterschiedliche Dinge. Und eigentlich sind Stablecoins auch gar nichts anderes als ein normales Bankkonto, denn die Zahlen auf unserem Bankkonto sind ja auch nur ein Versprechen, dass man dafür Bargeld kriegt, sozusagen. Und Stablecoins sind eben ein Versprechen, dass ich dafür Dollars kriege.
Aber dieses Versprechen kontrolliert quasi niemand, deswegen die Schattenbank?
Das ist exakt der Unterschied, genau. Stablecoins sind einfach eine neue Art von Bankkonten, die außerhalb der Regulierung sind. Und das ist was, was immer wieder passiert ist in der Geschichte des Kapitalismus, dass irgendwer neue Arten von Geld erfunden hat, die aber außerhalb der Regulierung stattfinden.
2022, gehen wir nochmal auf diese Kryptokrise zurück, hat sich ja so gezeigt, dass diese Stablecoins nicht so stabil sind, wie sie versprechen, sondern quasi nicht eingetauscht werden können.
Normalerweise funktioniert das, aber wenn auf einmal aus irgendeinem Grund viele das Vertrauen darin verlieren, dass sie jederzeit ihre Bitcoins wieder gegen Euros tauschen, dann wollen alle auf einmal ihre Bitcoins gegen Euros tauschen, um sicher zu gehen. Und dann hat eine Kryptobörse wie FTX eben das Problem, dass sie auf einmal ganz viele Euros irgendwo herkriegen müssen. Und das Problem ist eben, dass die Vermögenswerte, die FTX hält, relativ riskant sind und illiquide. Das heißt, sie können nicht unbedingt ganz viele Euros auf einmal sich beschaffen. Und dann haben sie eben das Problem, dass sie ihre Verbindlichkeiten nicht bedienen können. Und das ist ein Bankrun, ein sogenannter. Also eine plötzliche Vertrauenskrise, wie man das von klassischen Banken aus klassischen Finanzkrisen kennt. Und das ist genau das, was bei FTX auch passiert ist.
Jetzt ist aber so, dass nach dieser Krise Krypto nicht verschwunden ist, sondern eigentlich im Gegenteil noch stärker nachgefragt wird. Ich denke zum Beispiel an US-Präsident Donald Trump, der ja Kryptowährung aktiv unterstützt und auch mit seiner eigenen Währung, dem Trump-Coin, Millionen verdient. Wie ordnen Sie diese Entwicklung ein?
Also nach 2022 stand das System quasi an einem Scheidepunkt, an einer Weggabelung, und das ist nach jeder Finanzkrise so. Zum Beispiel sind nach 2008 diese Immobilienkredite in der Form so gut wie verschwunden. Aber die Alternative, die zweite Möglichkeit, ist das, was dem Kryptosystem dann passiert ist, nämlich dass der Staat in irgendeiner Form anfängt, diese neue Form von Geld zu legitimieren und einzubinden nach und nach in das normale Geldsystem. Und nach der Kryptokrise 2022 hat man richtig gesehen, wie die ganzen KryptounternehmerInnen angefangen haben, sich um Trump zu scharen und ihn für dieses Projekt zu gewinnen. Das hat er auch gerne gemacht, nachdem er in der ersten Amtszeit noch eigentlich ein erklärter Krypto-Gegner war, ist er jetzt eingestiegen, nicht zuletzt, weil er halt selber ordentlich daran verdient. Und was wir jetzt gerade beobachten, ist zum Beispiel, dass eine große neue Regulierung, die gerade im Senat verhandelt wird, ein bisschen mehr Transparenz und Sicherheit sozusagen für Kryptobörsen bringen soll, aber vor allem eine staatliche Unterstützung und Legitimierung. Und Trump gibt ja eben selber auch eine Stablecoin raus, hat dafür sehr, sehr viel Geld gerade eingesammelt in Abu Dhabi bei seiner letzten Tour. Also es scheint einfach sozusagen ein größeres neues Projekt im US-Finanzkapitalismus zu sein, was jetzt den Segen von ganz oben hat.
Das heißt, im Moment ist das Kryptowährungssystem nicht mehr in diesem Bereich der Schattenbanken?
Es wird jetzt, es kommt immer mehr ins Licht sozusagen. Also es hat angefangen als ein System, was ganz außerhalb stehen sollte vom normalen Geldsystem, und jetzt wird so Schritt für Schritt weiter integriert. Eben genau dadurch, dass erstens der Staat ist reguliert, damit ihm Legitimität verleiht, Vertrauen schafft, gleichzeitig auch selber mitmischt eben.
Aber ist es nicht genau ein Vorteil, wenn der Staat jetzt sagt, wir wollen, dass so eine Krise nicht nochmal passiert? Zum Beispiel die EU hat ja reagiert und gesagt, wir machen die MiCA-Verordnung, eine Regulierung gerade für Stablecoins, damit die nur noch angeboten werden können, wenn sie auch wirklich gedeckt sind mit stabilen Reserven. Ist es nicht genau der Weg, um solche Krisen zu verhindern in Zukunft?
Wenn man sich als Gesellschaft dafür entscheidet, dass man diese Art von Geld zulassen will und dass man den Akteuren, die das herstellen, dieses Recht geben will, dann ist es besser, das zu regulieren, als es nicht zu regulieren. Aber wir haben als Gesellschaft in einem langen historischen Prozess uns entschieden, bestimmten privaten Akteuren, Banken, dieses Recht zu geben. Und ich bin nicht überzeugt davon, dass diese neuen Kryptobanken dieses Recht, sozusagen, dass das Recht ausgeweitet werden sollte auf die und die sozusagen legitimiert werden sollten durch diese Regierung. Und zwar deshalb, weil ich nicht sehe, welchen gesellschaftlichen Nutzen Kryptowährungen erzeugen. Die können nichts, was unser normales Geld nicht auch kann, aber dafür können sie einen Haufen schlechte Sachen. Also Wenn man auf die Suche geht danach, was tatsächlich Kryptowährungen ermöglichen, was normales Geld nicht ermöglicht, dann kommt man schnell in den Bereich von kriminellen Aktivitäten. Außerdem wissen wir auch, dass es einen sehr, sehr hohen Energieverbrauch hat, diese Währung herzustellen. Das sind für mich zwei gute Gründe, das eher zu verbieten, und demgegenüber steht aus meiner Sicht kein gesellschaftlicher Nutzen. Das heißt, ich wäre dafür, Krypto zu verbieten. Wenn man es eben nicht verbieten kann und will, dann ist es immer noch besser, das zu regulieren, als es nicht zu regulieren.
Jetzt ist es aber so, dass ja in manchen Ländern mit instabilen Währungen auch Menschen zu Krypto greifen, wenn sie ihrem Geldsystem nicht mehr trauen, um überhaupt noch Transaktionen durchführen zu können. Ist das nicht eine Funktion, die auch wichtig ist, trotz der Risiken?
Ja, das ist Teil dieser großen Erzählung, die Krypto immer hatte. Und da ist es aber wichtig anzuerkennen, dass Krypto eben mittlerweile Teil des Dollarsystems ist. Und es ist ja wahnsinnig instabil, und die Teile, die stabil sind, Stablecoins nämlich, haben ihren Wert nur, weil sie in Dollars umtauschbar sind. Also sie sind im Prinzip nichts anderes als Dollars, und deswegen kann man aus diesem System gar nicht mehr rauskommen, indem man Kryptowährungen verwendet.
Und wäre es realistisch, Kryptowährungen tatsächlich zu verbieten auf der Welt?
Global die zu verbieten ist nicht realistisch, aber wie das Beispiel China zeigt, kann man das schon stark eindämmen. Also natürlich gibt es immer Möglichkeiten, um so ein staatliches Verbot rumzugehen, aber ich glaube, man könnte sehr viele Menschen schützen davor, ihr Vermögen sozusagen an diese sehr gefährliche, spekulative, an diese Blase zu hängen, sozusagen.
Gibt es denn reale Gefahr, dass, wenn so eine Kryptokrise passiert wie 2022, dass das auch auf die reale Wirtschaft übergreifen könnte? Weil 2022 war das ja noch sehr getrennt. Da hat man das in der realen Wirtschaft nicht zu spüren bekommen.
Also wenn es so weitergeht wie jetzt, dann wären wir in ein paar Jahren wahrscheinlich an dem Punkt, an dem es gefährlich wird. Also es stimmt, 2022 war dieses System noch relativ getrennt, aber erstens machen viele großen Banken, haben mittlerweile Krypto-Departments und handeln mit diesen Vermögenswerten. Außerdem haben die Kryptobörsen eben ihre Bankkonten wiederum, wo sie ihre Dollarreserven halten, bei etablierten Banken. Und zum Beispiel bei der Silicon Valley Bank war das ein Teil von der Krise. Das war so eine gar nicht so kleine Bankenkrise in den USA letztes Jahr. Also man sieht die ersten Anzeichen davon, dass es überschwappen kann. Und wenn es jetzt reguliert, legitimiert, gefördert wird, dann könnten wir in ein paar Jahren an dem Punkt sein, wo das System too big to fail ist. Insbesondere, wenn die großen Tech-Plattformen anfangen, Stablecoins rauszugeben. Was ja Facebook schon mal machen wollte. Und wenn sowas passieren würde und da viele, viele InvestorInnen einsteigen würden, dann wären wir an einem too big to fail-Punkt.
Dann wären die Verknüpfungen quasi aus Ihrer Sicht zu stark zwischen der realen Wirtschaft und der Kryptowelt.
Ja, genau.
Alles klar. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke.
Der Politökonom Christopher Olk. Das Gespräch mit ihm führte RBB-Wirtschaftsreporterin Tabea Schoser.
Sport Update. Mit Jakob Rüger einen schönen guten Tag. Die deutschen Fußballfrauen bereiten sich auf die Europameisterschaft in der Schweiz vor. In gut 5 Wochen wird es ernst für die DFB-Auswahl von Christian Wück. Vorher stehen noch 2 Spiele an. Am Dienstag in Wien gegen Österreich und heute Abend in der Nations League gegen die Niederlande in Bremen. Die letzten Wochen waren geprägt von Kommunikationsproblemen und öffentlicher Kritik am Bundestrainer. Nun will das deutsche Team wieder sportliche Schlagzeilen schreiben. Klaus Wilkins berichtet.
Rund einen Monat vor der Europameisterschaft in der Schweiz steigt der Druck auf die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft. Nur noch 2 Spiele hat Bundestrainer Christian Wück, um sein EM-Team zu finden. Ein echter Härtetest steht dabei im Bremer Weserstadion an. Im Spiel gegen die Niederlande kann sich das DFB-Team mit einem Sieg vorzeitig den Gruppensieg holen und somit den Einzug in das Final Four-Turnier sichern. Es ist ein echtes Endspiel für uns, betonte Bundestrainer Christian Wück, gleichzeitig eine Standortbestimmung für die anstehende Europameisterschaft. Für die Partie gegen die Niederlande sind bereits mehr als 30.000 Tickets verkauft worden. Zum ersten Mal trägt eine deutsche Frauenfußballnationalmannschaft ein Länderspiel im Bremer Weserstadion aus. Wenn man das Stadion schon sieht, bekommt man Gänsehaut, freut sich Nationalspielerin Clara Bühl. Es ist ein tolles Gefühl, so ein wichtiges Spiel hier austragen zu dürfen.
Deutschland gegen die Niederlande. Anpfiff ist heute Abend um 20.30 Uhr und wir übertragen die Partie live und in voller Länge aus Bremen im RBB 24 Inforadio. Und soweit das Sportupdate zur Stunde.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht auf der B166 Kreuz Uckermark-Schwedt zwischen Zichow und Passow laufen Schafe auf der Fahrbahn. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieckhaveland zwischen Großkreuz und Leest. Stau an einer Baustelle mit plus 10 Minuten. B158 Richtung Berlin zwischen Blumberg und der A10 staute sich wegen eines Rettungseinsatzes mit plus 30 Minuten. Stadtverkehr Berlin Buko, die Marienfelder Chaussee ist in Höhe Alte Buko nach einem Unfall gesperrt. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten für Kraftfahrzeuge gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können den Bereich inzwischen wieder passieren. Es staut sich auf den Umfahrungen über Minna-Totenhagen-Straße und Rudolf-Rühl-Allee. In Müggelheim ist die Straße Alt-Müggelheim im Bereich des Dorfangers wegen einer Veranstaltung bis Sonntagabend in beiden Richtungen gesperrt. Und zur S-Bahn bis Sonntag Betriebsschluss sind unterbrochen die S1 zwischen Botanischem Garten und Schöneberg und die S7 zwischen Wannsee und Potsdam Hauptbahnhof. Stattdessen fahren Busse.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Michael Mellinger um 11.20 Uhr. Guten Tag. Durch den Klimawandel hat sich die Zahl der Tage mit extremer Hitze weltweit verdoppelt. Das geht aus einem Bericht hervor, den Klimaforscher mehrerer Organisationen verfasst haben. Aus dem ARD-Kompetenzzentrum Klima, Susanne Henn.
Allein in den letzten 12 Monaten, den heißesten, die je gemessen wurden, war rund die Hälfte der Menschen weltweit einen Monat mehr mit extremer Hitze ausgesetzt als in ihrer Region üblich. In 195 Ländern, darunter Deutschland, gibt es mittlerweile doppelt so viele Hitzetage als vor Beginn des Klimawandels, so die Autoren des Berichts. Mit zunehmender Tendenz, denn die Wahrscheinlichkeit extremer Hitzewellen steige, je länger wir fossile Energieträger nutzen. Keine Region der Erde bliebe davon verschont, aber in vielen Ländern würden die damit einhergehenden Gefahren immer noch unterschätzt. Vor allem alte und kranke Menschen, aber auch Kinder, Schwangere und Menschen, die draußen arbeiten, seien besonders betroffen.
In den USA gibt es ein juristisches Hin und Her über die Zollpolitik der Trump-Regierung. Ein Berufungsgericht in Washington hat die angeordnete Blockade fast aller Importzölle vorerst aufgehoben. Das Gericht prüfe nun erst einmal den Fall, hieß es in einer Verfügung. Es forderte die Regierung auf, ihre Position binnen 10 Tagen darzulegen. Zuvor hatte ein Bundesgericht fast alle von Trump verhängten Zollaufschläge für rechtswidrig erklärt. Trump hatte sich auf ein Notstandsgesetz berufen. Das Gericht erklärte, solche Entscheidungen zur Zollpolitik könne nur der Kongress treffen. Der Fall könnte letztlich vor dem obersten Gericht landen, dem Supreme Court. Die israelische Armee hat die Zivilbevölkerung im Norden des Gazastreifens aufgerufen, mehrere Gebiete sofort zu verlassen. Sie seien jetzt gefährliche Kampfzonen, so ein Militärsprecher. Währenddessen versuchen die USA weiter, eine Waffenruhe zu vermitteln. Nach Angaben aus Washington hat Israel einem neuen Vorschlag schon zugestimmt. Die Terrormiliz Hamas teilte mit, er werde noch diskutiert. Berichten zufolge sieht der Plan eine 60-tägige Feuerpause vor. 10 lebende israelische Geiseln sollen freigelassen und die Leichen mehrerer Verschleppter übergeben werden. Im Gegenzug sollen über 1000 palästinensische Häftlinge freikommen. Brandenburgs neuer Innenminister Wilke hält die Zukunft des Flüchtlingszentrums in Eisenhüttenstadt für offen. Der parteilose Politiker sagte im RBB 24 Inforadio, das Dublin-Zentrum sei wegen der verschärften Grenzkontrollen nicht mehr unbedingt notwendig. Dort werden Menschen untergebracht, die schon in einem anderen EU-Land registriert sind. Die kämen jetzt ohnehin nicht mehr nach Deutschland, so Wilke.
Bisher ist noch nicht so viel Geld dahin geflossen, ist ja wirklich sehr kurzzeitig aufgebaut, aber jetzt stehen ein paar Entscheidungen zum infrastrukturellen Ausbau dort an, die kosten wirklich Geld. Und das habe ich mir angeschaut und gesagt, na Moment mal, bevor jetzt da irgendwie weiteres Geld in diese Struktur ausgegeben wird, die vielleicht nicht mehr sinnhaft ist, gucken wir doch, wo wir das Geld woanders hinbringen, zum Beispiel um die anderen Strukturen zügiger an den Start zu bekommen, weil die werden weiterhin gebraucht und auch zügig gebraucht.
Brandenburgs parteiloser Innenminister René Wilke. Nach dem massiven Gletscherabbruch in der Schweiz bereiten sich weitere Menschen darauf vor, ihre Häuser zu verlassen. Noch immer steigt das Wasser, das sich hinter dem gigantischen Schuttkegel aufgestaut hat. Laut Katastrophenstab ist die Kante des meterhohen Eis-, Fels- und Geröllbergs im Lötschental fast erreicht. Noch ist aber unklar, ob das Wasser nach und nach abfließen kann oder sich in einer großen Flutwelle den Weg Richtung Tal bahnt. Das könnte 2 tiefer liegende Gemeinden betreffen. Das Dorf Blatten liegt bereits fast völlig unter meterhohem Schutt. Die rund 300 Einwohner waren in der vergangenen Woche in Sicherheit gebracht worden. Immobilienbesitzer sollen nach den Vorstellungen von Bundesjustizministerin Hubig grundsätzlich gegen Elementarschäden versichert sein müssen. Die SPD-Politikerin verwies in der Augsburger Allgemeinen auf die Hochwasserkatastrophe in Süddeutschland im vergangenen Jahr. Mit der Union sei vereinbart, die Pflichtversicherung gegen Naturkatastrophen auszuweiten. Das betreffe zunächst die Versicherungsunternehmen. Sie dürften nur noch Neuverträge anbieten, die eine Elementarschadenabsicherung beinhalten. Bestehende Verträge sollen zu einem bestimmten Stichtag umgestellt werden. In Deutschland ist laut Versicherungswirtschaft etwa jedes zweite Privathaus gegen Schäden wie Hochwasser versichert. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute erst viele Wolken mit etwas Regen oder einzelnen Schauern. Später von Südwesten freundlicher, maximal 22 bis 26 Grad. Aktuell in Berlin-Dahlem 16 und in Tempelhof 18 Grad, in Fürstenberg 16 und in Senftenberg 20 Grad. Morgen ein Wechsel aus Sonne und lockeren Wolken, vereinzelt ein paar Schauer oder Gewitter, 24 bis 28 Grad. Die Zeit 11.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Mein Name ist Tina Witte. Begleiten Sie uns an Orte, die eher ungewöhnlich sind oder sehr besonders. Es geht in die größte Sandwüste der Welt, aber zuerst reisen wir an einen Ort des Schreckens. Die Rede ist von einem Gelände, auf dem am 7. Oktober 2023 ein Festival gleich neben dem Gazastreifen stattfand. Dort starben beim Angriff der Hamas-Terroristen mehr als 360 Menschen. Der Ort des Massakers hat sich in einen Wallfahrtsort verwandelt, wo verbrannte Bäume und Schrott zerschossener Autos herumlagen, ist eine Art Freiluftmuseum entstanden. Mit Parkplätzen, Toiletten und Schautafeln, die Auskunft geben über Schicksale der getöteten Partygäste. Der Ort des Terrors ist ein Tourismusmagnet geworden und Reiseanbieter bieten die Tour auch als Ausflug an. Bettina Meyer hat sich das angesehen.
Ich möchte, dass ihr die Augen schließt, die Musik fühlt und wie 3000 Menschen gleichzeitig tanzen.
And you'll feel how 3000 people jumping at the same time.
Rida Yedid hält einen Lautsprecher in der Hand. Das rote Kleid der jungen Frau aus Haifa weht im Wind. Der DJ tanzt da, wo ihr jetzt steht. Und plötzlich verstummt die Musik.
And right there, the music stops and the DJ screams at the mic, red alert, red alert.
Er schreit ins Mikrofon, roter Alarm, roter Alarm. In diesem Moment habe sie begriffen, dass sie um ihr Leben rennen muss, sagt die junge Mutter. Ihr zweijähriger Sohn wartete zu Hause. Vielleicht sei das der Grund, warum sie den Angriff der Terrororganisation Hamas auf das Nova-Festival am 7. Oktober überlebte. Mehr als 360 Partygäste wurden von Terroristen ermordet. Der Himmel war voller Raketen, so viele, dass sie den Himmel verdunkelten. Überall war Chaos. Wir drückten uns auf den Boden, urinierten aus Angst und beteten. Um 9.30 Uhr haben sie unseren Wohnwagen von rechts nach links beschossen. Rita und fünf andere versteckten sich in einem Camper. Ihr Mann habe sie geschützt und wurde getroffen. Niemand öffnete die Tür, so überlebten sie. Seitdem erzählt Rita ihre Geschichte. Hier am Gazastreifen zeigt sie Besuchern, wo sie getanzt hat. Das DJ-Pult, die kleine Bar, die wieder aufgebaut wurde. Johannes Guagnin aus Deutschland ist Förster beim Jüdischen Nationalfonds. Er ist zuständig für den Naturschutz hier rund um den Gazastreifen.
Im Moment haben wir um die 5000 Besucher pro Tag. Busse von Besuchern aus dem Ausland, die das hier sozusagen als zentralen Gedenkort für den 7. Oktober wahrnehmen. Und das ist ein sehr, sehr emotionaler Platz. Die Leute kommen her mit Trauer. Und da ist natürlich wichtig, dem Raum zu schaffen.
Immer mehr Raum nehmen die Touristen ein. Weil israelische Touranbieter den Ort in ihre Ausflugsprogramme aufgenommen haben. Parkplätze, Toiletten und Parkbänke werden gebaut, wo Terroristen alles verwüsteten.
Da kommt der nächste Bus mit Besuchern, ja. 5000 pro Tag, das sind über 1,5 Millionen sogar.
Pro Jahr rechnet Johannes vor. Skeptisch beobachten den Besucherstrom auch die Angehörigen der Opfer. Kati Zohar ist die Mutter der 23-jährigen Bar Zohar, die hier am 7. Oktober starb.
There are parents that This is their graveyard.
Es gibt Eltern, für die ist das ihr Friedhof. Da, wo der Krankenwagen auf dem Festival verbrannte, von denen ist kaum etwas übrig. Die Eltern haben Sand in einem Sarg beerdigt. Ihre Kinder liegen für sie hier begraben.
Her children is buried here.
Come closer. Those were the dumpsters.
Nova-Überlebende Rita Jedid möchte für sich und die sprechen, die es nicht mehr können, sagt sie, und hält mit ihrer Gruppe am Müllcontainer an, in dem Partygäste getötet wurden. Die Angehörigen haben ihn zum Denkmal umgebaut. Drinnen sind Bilder vom 7. Oktober zu sehen. Rita atmet tief durch. Ich möchte, dass ihr die Augen schließt und euch an Momente erinnert, in denen ihr aufgeben wolltet. Denkt an drei Dinge, für die ihr dankbar seid.
That you are grateful for.
Dinge, die die Besucher auf Zettel schreiben. Familie, Freunde, Fußball, Musik notieren einige. Andere sind dankbar zu riechen, zu schmecken, laufen zu können. Es sei für sie die beste Therapie, wenn die Besucher auf dem Nova-Festival-Gelände sich ihr eigenes Leben vor Augen führen, sagt Rita Jedid noch und legt eine neue Musik auf. Only those who dare
to wonder. Auf der arabischen Halbinsel gibt es die größte Sandwüste der Welt, die sich von den Vereinigten Arabischen Emiraten über Saudi-Arabien bis in den Oman und nach Jemen zieht. Bis zu 60 Grad heiß kann es dort werden und in der Nacht können die Temperaturen bis zum Gefrierpunkt sinken. Die Wüste ist ein Sehnsuchtsziel für Abenteurer weltweit. In den 1930er Jahren versuchten britische Entdecker erstmals ihr Glück und neuerdings bieten Reiseveranstalter Touren dorthin an. Anna Osius war in der Wüste unterwegs.
Pascha lässt Luft aus den Reifen seines Geländewagens. Gleich geht es Offroad in die Wüste und auf dem Sand fährt es sich sicherer mit geringem Reifendruck. Wir sind am Rande des Rub al-Khali, übersetzt Empty Quarter, also das sogenannte leere Viertel auf der arabischen Halbinsel, die größte Sandwüste der Welt. Nichts als Sand auf rund 650.000 Quadratkilometern, eine Fläche so groß wie ganz Deutschland und Italien zusammen. Ort der Verheißung und des Todes, hier gäbe es mehr Sand als in der Sahara in Afrika, erklärt Pascha. Die Sahara ist zwar die weltgrößte Wüste, aber sie besteht vor allem aus Steppen und Geröllflächen. Das hier ist die größte Sandwüste der Welt. Die Dünen wandern und wachsen, die höchste ist 300 Meter über dem Meeresspiegel hoch. Der Sand hat verschiedene Farben. Weiß, Gelb, Orange und Rot. Hier gibt es nichts, nur Sanddünen. Das leere Viertel zieht sich von Saudi-Arabien bis in den Oman, in den Jemen und in die Vereinigten Arabischen Emirate. Und hier arbeitet Pascha und begleitet Besucher aus aller Welt in die Einsamkeit. Abenteuertour in der Wüste, Entdecker der Neuzeit. Allein mit dem Sand, dem Nichts, dem Geländewagen. Und natürlich mit Pascha. Eigentlich kommt Pascha aus Pakistan. Seit 15 Jahren lebt er am Golf und hat gelernt, sich in der Wüste zurechtzufinden, empfindet sie als sein neues Zuhause. Wir brauchen hier kein GPS. Ich kenne die Gegend wie meine Westentasche. Wir sind hier die Sandkrieger des leeren Viertels. In meinem Heimatland Pakistan gibt es Berge, schöne Natur. Deshalb bin ich kein Stadtmensch. Als ich nach Dubai kam und das erste Mal in der Wüste war, habe ich mich verliebt in die Landschaft, die Natur, den Sand, die Weite. Es wurde mein Traum, mehr über die Wüste zu lernen, zu entdecken. Ich liebe das Abenteuerleben. Pascha hat gelernt, im Sand zu fahren. Düne rauf, Düne runter, im motorisierten Wüstenschiff mit Vierradantrieb. Auf einem Kamel die Wüste zu durchqueren, wie das einst britische Entdecker in den 1930er Jahren versuchten, er könnte sich das nicht vorstellen. Das waren harte Bedingungen damals, nur mit einem Kamel und zu Fuß unterwegs. Es ist schwierig, in der Wüste zu laufen. Jede Düne hat ja eine Luv- und eine Lehseite. Und während auf der windzugewandten Seite der Sand fest ist, ist auf der windabgewandten Seite der Sand weich und du versinkst bis zum Knöchel, wenn du einen Schritt machst. Das Laufen ist sehr schwierig in der Wüste. Mark Evans hat genau das gemacht.
I am a professional explorer.
Der britische Forscher liebt Entdeckertouren, lebte 25 Jahre lang im Nahen Osten und hat sich vor einigen Jahren das leere Viertel vorgenommen. Eine Erforschung der größten Sandwüste der Welt, zu Fuß, mit Kamelen als Begleitung.
eine Expedition ins Ungewisse. Das Problem ist, das leere Viertel ist heute leerer als je zuvor. In den 30er Jahren hatte es vor der Expedition heftig geregnet. Die Entdecker konnten also von einer Oase und Quelle zur nächsten gehen. Wir konnten das nicht. Wir mussten alles mitnehmen an Ausrüstung. Und nicht jede Quelle ist trinkbar, die wir gefunden haben. Du denkst, es gibt Wasser, dann kommst du dahin und riechst schon, es riecht nach fauligen Eiern. Und die Kamele trinken das Wasser auch nicht. Sandhügel, soweit das Auge reicht. Unerträgliche Hitze, sengende Sonne und Nachttemperaturen um den Gefrierpunkt. Auch die Kamele mussten auf die Expedition erstmal vorbereitet werden. Eine der größten Herausforderungen für uns war, Kamele zu finden, die stark genug waren, die Expedition zu schaffen. Die Beduinen von heute reiten kein vierbeiniges Wüstenschiff mehr, sie fahren ein vierrädriges. Und die Kamele sind verwöhnt. Sie leben in Camps mit Schatten, bekommen jeden Tag Futter und Wasser. Wir mussten unsere Kamele vor Beginn der Tour erstmal für 2 Wochen in eine Art Trainingslager stecken, um sie an die Belastung zu gewöhnen und sie abzuhärten. Tag und Nacht verbrachten die Forscher mit ihren Kamelen unter freiem Himmel, Wochen voller Entbehrungen und voller Zauber.
Your biggest enemy is the sun.
Wenn du im Sand unterwegs bist, ist die Sonne dein größter Feind. Vor ihr musst du dich schützen, bedecken, Wasser trinken. Und wenn die Sonne dann sinkt, dann weißt du, gleich kommt die Kühle der Nacht und der wunderbare Sternenhimmel. Und diese goldene Stunde, kurz bevor die Sonne sinkt, das ist der Moment, wenn die Wüste am magischsten ist, von unglaublicher Schönheit. 49 Tage und Nächte war Mark Evans in der Wüste unterwegs, durchquerte sie vom Oman bis nach Katar. Er hat seine Erlebnisse in einem Buch festgehalten, ist einer der wenigen modernen Entdecker, war danach schon in den Eiswüsten der Arktis. Der Zauber des leeren Viertels liege in seiner völligen Einsamkeit, sagt Mark. Es gibt kaum einen anderen Ort auf der Welt, wo du nicht einen einzigen Fußabdruck siehst. Kein einziges Licht in der Nacht, kein Flugzeug am Himmel, keinen Plastikmüll. Es ist so ein Privileg, dort zu sein. Mittlerweile hat der Tourismus im Empty Quarter zugenommen. Beduinen bieten Wüstentouren an, Reisebüros werben mit Nächten unterm Sternenzelt. Doch das betrifft nur die Randgebiete der riesigen Sandfläche. Mehr als eine Nacht verbringen die Touristen meist nicht in der Wüste, erklärt auch Pascha, der Wüstenführer. Dass einmal im Jahr zu einem großen Festival zahlreiche Motorsportfans in der Wüste einen Höllenlärm veranstalten, gefällt ihm gar nicht. Dann flüchte er lieber, sagt er. Die Magie des Ortes habe damit zu tun, dass eben nichts da sei, in der Weite und Stille. In den Farbenspielen des Sandes inmitten der großen Monotonie. Die Schönheit, die Stille, der Frieden, die Natur, das ist das Empty Quarter. Du fühlst dich wie in einem anderen Universum, wie auf dem Mars, wie auf einem anderen Planeten. Und wenn man abends auf einer warmen Sanddüne sitzend, den Blick ins weite Nichts der Dünenlandschaft gerichtet, leise dem Prickeln der Sandkörner lauscht, die vom Wind davongetragen werden, beginnt man selbst als flüchtiger Besucher zu verstehen, warum dieser Ort der Stille immer wieder neu entdeckt werden kann.
Das war Unterwegs. Ich bin Tina Witte.
Wirtschaft Update.
Mit Lisa Splanemann. Kaffee, Obst und Gemüse teurer, Energie günstiger. Im April lag die Inflationsrate in Deutschland bei 2,1% und damit nah am angestrebten 2%-Ziel der Europäischen Zentralbank. Heute veröffentlicht das Statistische Bundesamt erste Schätzungen zur Teuerungsrate für den Monat Mai. Die Inflationsentwicklung hierzulande war zuletzt leicht rückläufig. Ein Rückblick zeigt, in den ersten beiden Monaten des Jahres lag die Inflationsrate nach Daten des Statistischen Bundesamts noch bei 2,3%, im März bei 2,2 und im April bei 2,1%. Dass die Inflation zuletzt etwas zurückgegangen ist, lag unter anderem an den niedrigeren Energiekosten. Die Preisentwicklung bei Energie im April 2025 dämpfte die Inflationsrate deutlich, so die Statistiker. Dagegen verteuerten sich zuletzt demnach Dienstleistungen und Nahrungsmittel. Der Umsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln sank im April 2025 real um 0,1% gegenüber dem Vormonat, wie das Statistische Bundesamt heute mitgeteilt hat. Auch insgesamt gingen die Umsätze im Einzelhandel etwas zurück, und zwar nach ersten Schätzungen real um 1,1%. Nach Daten des Handelsverbandes Deutschland, kurz HDE, tritt die Konsumlaune aktuell auf der Stelle. Nachdem sich die Verbraucherstimmung in Deutschland zuletzt noch etwas verbessert hätte, so der HDE Anfang des Monats, erhole sie sich im Mai nicht weiter. Das war das Wirtschaftsupdate mit Lisa Splanemann.
Werbung. Bei anderen bekommen Sie auf eine neue Küche 50%, vielleicht sogar mal 60 oder sogar 70. Bei Küchen aktuell bekommen Sie 100. 100% Qualität, 100% Service, 100% Vertrauen. Deutschlands Marktführer in Sachen Küchen seit über 25 Jahren. Ohne Mondpreise und Scheinrabatte. 100%ig. Küchen aktuell 17 Mal in Deutschland und unter küchenaktuell.de. Küchen aktuell.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest stehen Sie etwa 20 Minuten an einer Baustelle im Stau. Stadtverkehr Berlin in Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten für Kraftfahrzeuge gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können den Bereich inzwischen wieder passieren. Es staut sich auf den Umfahrungen über Minna-Totenhagen-Straße und Rudolf-Rühl-Allee. In Müggelheim ist die Straße Alt-Müggelheim im Bereich des Dorfangers wegen einer Veranstaltung bis Sonntagabend in beiden Richtungen gesperrt. Prenzlauer Berg auf der Schönhauser Allee ist zwischen Gaudi und Gneiststraße bis Mitte Juli für beide Richtungen nur eine Spur abwechselnd frei. Und zur S-Bahn: bis Sonntag Betriebsschluss sind unterbrochen die S1 zwischen Botanischem Garten und Schöneberg und die S7 zwischen Wannsee und Potsdam Hauptbahnhof. Stattdessen fahren Busse.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 11.41 Uhr mit Michael Mellinger. Guten Tag. Durch den Klimawandel hat sich die Zahl der Tage mit extremer Hitze weltweit verdoppelt. Das geht aus einem Bericht mehrerer Klimaorganisationen hervor. So war in den vergangenen 12 Monaten rund die Hälfte der Menschheit im Schnitt einen Monat mehr Hitze ausgesetzt als üblich. Das gilt auch für Deutschland. Hier gab es nach Schätzungen zuletzt jährlich rund 3000 hitzebedingte Sterbefälle. Um zu verhindern, dass sich die Hitzewellen weiter verstärken, plädieren die Forscher dafür, keine Kohle, kein Gas und kein Öl mehr zu verbrennen. Außerdem seien zum Schutz der Bevölkerung bessere Hitzeaktionspläne nötig, vor allem für Städte. In den USA geht der Rechtsstreit über die von der Trump-Regierung angeordneten Zölle weiter. Ein Berufungsgericht hat die Blockade der Importzölle vorerst aufgehoben. Es reagierte auf einen Eilantrag der Regierung. Aus Washington, Nina Barth.
Das Berufungsgericht hat damit das Urteil des für internationalen Handel zuständigen US-Gerichts einkassiert. Denn das hatte Stunden zuvor verkündet, US-Präsident Donald Trump habe mit den Zöllen seine Befugnis überschritten. Die US-Verfassung räume ausschließlich dem US-Kongress die Befugnis zur Regulierung des Handels mit anderen Ländern ein. Bei dem Rechtsstreit geht es um Zölle, die Trump gegen fast alle Handelspartner der USA verhängt hat, auch die EU, und um Abgaben, die er auf bestimmte Waren aus China, Mexiko und Kanada erhoben hat. Trump berief sich bei der Verkündung auf ein Notstandsgesetz. Wann das Berufungsgericht seine endgültige Entscheidung verkünden wird, ist noch nicht klar.
Die USA haben einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe im Gazastreifen vorgelegt. Nach Angaben aus Washington hat Israel schon zugestimmt. Die Terrororganisation Hamas teilte mit, der Vorschlag werde noch diskutiert. Laut israelischen Medienberichten sieht der Plan eine 60-tägige Feuerpause vor. Binnen einer Woche sollen 10 lebende israelische Geiseln freigelassen und die Leichen mehrerer Verschleppter freigegeben werden. Im Gegenzug sollen mehr als 1000 palästinensische Häftlinge freikommen. Währenddessen hat die israelische Armee die Zivilbevölkerung im Norden des Gazastreifens aufgefordert, mehrere Gebiete sofort zu verlassen. Man werde die Offensive dort ausweiten, hieß es. Nach dem massiven Gletscherabbruch in der Schweiz bereiten sich weitere Menschen in den darunterliegenden Dörfern darauf vor, ihre Häuser zu verlassen. Hinter den Geröllmassen im verschütteten Dorf staut sich weiter Wasser. Von Flugzeugen aus wird die Lage beobachtet. Unsere Schweiz-Korrespondentin Katrin Hondl.
Das Wasser in dem See, der sich nach dem gigantischen Berg- und Gletschersturz aufgestaut hat, habe begonnen, sich einen Weg durch die Geröllmassen zu bahnen. Das sei ein ziemlich günstiges Szenario, denn je mehr Wasser auf diese Weise abfließe, desto geringer werde die Gefahr einer weiteren Katastrophe durch einen plötzlichen Durchbruch, so der verantwortliche Kantonsgeologe. Gleichzeitig steige das Wasser hinter dem enormen Schuttkegel weiter, Die Experten können deshalb nicht ausschließen, dass große Wassermengen plötzlich durchbrechen und sich zusammen mit dem Geröll in eine gefährliche Schutt- und Schlammlawine verwandeln.
Immobilienbesitzer sollen nach den Vorstellungen von Bundesjustizministerin Hubich grundsätzlich gegen Elementarschäden versichert sein müssen. Die SPD-Politikerin verwies in der Augsburger Allgemeinen auf die Hochwasserkatastrophe in Süddeutschland im vergangenen Jahr. Mit der Union sei vereinbart, die Pflichtversicherung gegen Naturkatastrophen auszuweiten. Das betreffe zunächst die Versicherungsunternehmen. Sie dürften nur noch Neuverträge anbieten, die eine Elementarschadenabsicherung beinhalten. Bestehende Verträge sollen zu einem bestimmten Stichtag umgestellt werden. In Deutschland ist laut Versicherungswirtschaft etwa jedes zweite Privathaus gegen Schäden wie Hochwasser versichert. Brandenburgs neuer Innenminister Wilke hält die Zukunft des Flüchtlingszentrums in Eisenhüttenstadt für offen. Der parteilose Politiker sagte im RBB 24 Inforadio, das Dublin-Zentrum sei wegen der verschärften Grenzkontrollen nicht mehr unbedingt notwendig. Dort werden Menschen untergebracht, die schon in einem anderen EU-Land registriert sind. Diese kämen wegen der verschärften Grenzkontrollen aber jetzt ohnehin nicht mehr nach Deutschland. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute erst viele Wolken mit etwas Regen oder einzelnen Schauern, später von Südwesten freundlicher, maximal 22 bis 26 Grad. Aktuell in Berlin-Friedrichshagen 16 und in Tempelhof 18 Grad, in Strausberg 16 und in Treuenbrietzen 22 Grad. Morgen ein Wechsel aus Sonne und lockeren Wolken, vereinzelt ein paar Schauer oder Gewitter, 24 bis 28 Grad. Die Zeit 11.46 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski, die Hausärztin, der Hausarzt als Lotsen. So stellt sich das die neue Bundesgesundheitsministerin vor. Und darum geht's hier bei uns in den nächsten Minuten. Nina Wagen von der CDU ist die neue Bundesgesundheitsministerin. Und sie nennt es das Primärarztsystem. Sie will damit mehr Effizienz ins Gesundheitswesen bringen. Das ist ihr Plan. Also man geht zuerst zum Hausarzt oder eben zur Hausärztin. Und wenn die nicht helfen können, dann gibt es eine Überweisung zum Facharzt. Ausgenommen von dieser Regelung sollen Zahnärzte, Augenärzte und Gynäkologen sein. Diese Idee ist auch Thema gerade auf dem Deutschen Ärztetag. Sandra Blumenthal ist Hausärztin in Berlin-Wilmersdorf. Sie sitzt im Vorstand des Hausärzteverbandes Berlin-Brandenburg und wir hatten sie heute Morgen im Interview. Und Sabine Dahl, da hat sie gesagt, eine Lotsin, das sei sie doch schon jetzt.
Ich verstehe mich schon als Lotsin im Gesundheitssystem. Ich habe viele Patientinnen und Patienten, die ich schon begleite in der ambulanten Versorgung und dann auch teilweise in die stationäre Versorgung hinein. Es gibt ja Zahlen vom Zentralinstitut der Kassenärztlichen Vereinigung. Was würde denn auf uns zukommen, wenn das verpflichtend werden würde? Und wir gehen von 380 Behandlungsfällen zusätzlich pro Praxis pro Jahr aus. Das wären zwei zusätzliche Behandlungsfälle pro Jahr pro Praxis. Ich glaube, das können die kleineren Praxen ganz gut wegstecken. Und ich glaube, ehrlich gesagt, bei den größeren fällt es gar nicht so sehr auf. Und mein Punkt ist eben immer, dass wenn ich tatsächlich erste Ansprechpartnerin wäre, dass in vielen Bereichen das für mich sogar einfacher wäre, ehrlich gesagt. Ich erzähle mal gerne den Beratungsanlass Schwindel, gerade von jungen Patientinnen, die das natürlich massiv verunsichert, so ein Dreh-, Schwangschwindel. Dann haben die sich in Berlin schon selbstständig mal einen Kardiologen gesucht oder eine Neurologin und kommen, niemand hat was gefunden und dann kommen die zu mir. Sie sagen, niemand hat was gefunden, aber ich bin krank, mir geht's nicht gut, es dreht sich alles. Und dann stellen wir bei einer Blutentnahme fest, da gibt's einen Eisenmangel und wenn ich untersuche, dann gibt's da auch eine Blockade in der Halswirbelsäule. Da kann man Physiotherapie verordnen und der Patientin geht es schnell besser. Und natürlich bedeutet aber diese Nachbesprechung dieser zwei gebietsärztlichen Termine, die kostet mich Zeit. Es sind natürlich zwei Termine, die nicht notwendig gewesen wären. Und es wäre, glaube ich, auch für mich und die Patientin einfach schön gewesen, dass wir uns treffen und das gleich regeln.
Das verstehe ich. Aber wenn alle Patienten als erstes zu Ihnen kommen, dann bedeutet das doch mehr Arbeit. Also dann müssen sich doch alle Patienten auf noch längere Wartezeiten einstellen, oder nicht?
Nee, eigentlich nicht. Also ich glaube, dass wir die Prozesse in den Praxen umstellen können. Ich glaube schon, dass sich was ändern muss. Aktuell hat unser System ja einen sehr starken Quartalsbezug. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel eine einfache Schilddrüsenerkrankung haben, müssen Sie trotzdem jedes Quartal zu mir in die Praxis kommen, um sich ein Folgerezept abzuholen. Das ist natürlich Quatsch. Sowas muss weg. Ich glaube, wir müssen uns ganz genau angucken, was machen wir denn in den hausärztlichen Praxen, was sinnvoll ist. Ich glaube, dass wir Wartezeiten verkürzen können, denn denken Sie an das Beispiel der jungen Patientin, die ich gerade hatte. Die hat ja zwei Termine gehabt, die jemand anders gut hätte gebrauchen können. Das ist eine junge, digital affine Patientin, die findet sich super schnell zurecht im Netz, kann sich schnell Termine buchen. Und eine ältere Patientin mit einer Polyneuropathie, die niemanden hat, der für sie in 15 neurologischen Praxen anruft, die bekommt keinen Termin. Also ich glaube, es geht gar nicht darum, Wartezeiten zu verlängern, sondern einfach Termine bei Gebietsärzten für alle zu ermöglichen. Und das ist ja die Idee.
Wenn das so zielgerichtet funktioniert, dann finde ich das super. Ich bleibe aber nochmal dabei, welchen Gewinn hat der Patient? Und ich bin eine Patientin wie sehr viele, die schon gefühlt Wochen, wenn nicht sogar Monate ihres Lebens im Wartezimmer verbracht hat. Der Patient sitzt erst beim Hausarzt stundenlang im Wartezimmer, ist 5 Minuten im Sprechzimmer, bekommt die Überweisung und sitzt dann stundenlang beim Facharzt im Wartezimmer. Im Moment wartet er nur einmal, wenn er direkt zum Facharzt geht. Denn es gibt ja auch Dinge, meinetwegen auch orthopädische, wo du weißt, die Frau Blumenthal ist super nett, aber ich weiß, nur der Orthopäde kann mir helfen.
Na, da müsste man zum ersten Mal gucken, was ist denn das, was nur der Orthopäde regeln kann. Und ich glaube, wir müssen, wie gesagt, die Praxen auch umstrukturieren. Es geht ja wirklich nicht nur um Überweisung, sondern es geht darum, dass wir uns das angucken, was können wir in den hausärztlichen Praxen schon machen. Wir wissen, 80-90% aller Beratungsanliegen können wir in hausärztlichen Praxen erledigen, fallabschließend. Das ist natürlich individuell immer anders. Jeder glaubt dann, ich muss, aber das kann jetzt nur der Orthopäde machen. Und oft ist ganz viel Überraschung im Wartezimmer, wenn gesagt wird, na, die Physiotherapie kann ich Ihnen auch aufschreiben. Ach so, natürlich kann ich auch meine Bildgebung initiieren. Und natürlich geht es auch darum, dass wir gucken müssen, wie können wir Prozesse so verschlanken, dass eben nicht stundenlang in Wartezimmern gewartet wird. Ich habe bei mir in der Praxis schon den Ansatz, dass sie eben nicht stundenlang im Wartezimmer sind, sondern dass das schneller geht. Und da geht es, glaube ich, auch darum, dass wir so ein bisschen von diesem noch patriarchalen, das kann nur der Arzt erledigen, weg müssen, dass die MFAs auch mehr Kompetenzen bekommen. Weil dann müssen sie nicht lange im Wartezimmer rumsitzen, sondern gibt es einfach Dinge, die diese qualifizierten Frauen, die wir in den Praxen haben, die auch mal gut bezahlt werden müssen, damit dieser Beruf attraktiv bleibt, dass das schon vorne am Tresen erledigt werden kann. Ich glaube, wir müssen über digitale Tools sprechen, dass sie eben nicht stundenlang in einer Telefonhotline liegen, sondern dass das digital erledigt werden kann. Ich glaube, es muss sich ganz viel ändern.
Es muss sich ganz viel ändern. Ja, genau. Das verstehe ich ganz kurz noch zusammengefasst, Frau Blumenthal. Was können Sie sich denn vorstellen? Wie schnell kann das kommen?
Also ich glaube, man sollte jetzt auch nichts überstürzen. Ich bin ja in der hausärztlichen Praxis. Ich habe ziemlich viele überstürzte Projekte jetzt auch schon mitgemacht in meiner kurzen Phase der Niederlassung. Wir haben ja schon ein freiwilliges Primärarztsystem. Das ist die hausarztzentrierte Versorgung. In Bayern und Baden-Württemberg ist die sehr viel stärker als hier in Berlin. Und ich glaube, erstmal geht es darum, das auszubauen und das für Patientinnen und Patienten auch erstmal attraktiv zu machen, dass die Patientinnen und Patienten sehen, ne? Okay. Ich merke bei Ihnen gewisse Vorbehalte, aber wenn Sie das mal erlebt haben, dann sagen Sie vielleicht danach, Mensch, das finde ich gut, das können wir doch weiter so machen. Und ich glaube, die Erfahrungen, die wir da gesammelt haben, die sollten dann wirklich irgendwann für alle geben. Aber das ist nichts, was man von heute auf morgen macht, weil ich glaube, von heute auf morgen wäre ein reines Überweisungssystem. Und da sind, glaube ich, genau wie Sie gesagt haben, am Ende alle nur frustriert.
Das sagt Sandra Blumenthal. Sie ist Hausärztin in Berlin-Wilmersdorf. Sie ist im Vorstand des Hausärzteverbandes Berlin-Brandenburg. Das Gespräch mit ihr führte Sabine Dahl heute am Morgen. Immer erst zur Hausärztin, zum Hausarzt, dann zum Facharzt. In anderen Ländern gibt es dieses Primärärztesystem schon, zum Beispiel in Kanada. Allerdings klar, dort sind die Bedingungen anders als in Deutschland, erklärt unsere Korrespondentin Giselle Ucker.
Egal, wo der Schuh drückt, in Kanada ist die erste Anlaufstelle der eigene Hausarzt. Erst wenn der nicht weiterhelfen kann, überweist er seine Patienten an einen Spezialisten. Dessen Mitarbeiter aus der Facharztpraxis rufen dann einige Tage, manchmal auch erst Wochen später an, um einen Termin zu vereinbaren. Vom ersten Kontakt mit dem Hausarzt bis zur weiteren Behandlung beim Experten dauert es in Kanada oft sehr lange, im Schnitt über 6 Monate. Für die meisten Kanadier ist das ziemlich frustrierend. Hauptgrund für die langen Wartezeiten ist ein massiver Ärztemangel im Land. Fast 23.000 Mediziner fehlen. Jeder sechste Kanadier hat nicht mal Zugang zu einem eigenen Hausarzt. An besonders abgelegenen Orten gibt es nämlich keine Ärzte in der Nähe. Dort warten die Menschen oft darauf, dass ein Arzt alle paar Wochen eingeflogen wird, oder sie werden sogar selbst zum nächstgelegenen Allgemeinmediziner geflogen. Das Primärarztsystem kann so einen großen Mangel also nicht wirklich ausgleichen. Stattdessen ist es in Kanada oft sogar zusätzlich nötig, dass andere medizinische Fachkräfte wie Krankenschwestern oder Sanitäter mehr Aufgaben übernehmen als üblich.
Das heißt also, kein so gutes Beispiel für das Primärärztesystem Kanada, weil dort das Personal fehlt.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Der kenianische Schriftsteller Ngugi wa Thiong'o war einer der bedeutendsten Autoren des afrikanischen Kontinents. Er ist seit Jahren als Kandidat für den Literaturnobelpreis gehandelt worden. Jetzt ist er im Alter von 87 Jahren gestorben. Er wurde verfolgt, eingesperrt, mit dem Tode bedroht, aber zum Schweigen ließ er sich nicht bringen. Mehr als 30 Romane und Essays hat er verfasst. Seine Bücher waren Kritik an Fremdherrschaft und an Diktatoren in Afrika. Unsere Korrespondentin in Nairobi, Antje Diekans, erinnert an den sogenannten Riesen der afrikanischen Literatur.
In der Bibliothek der Universität von Nairobi steht das gesamte Werk von Ngugi wa Thiong'o. Mehr als 30 Romane, Essays, Kurzgeschichtenbände. Und auch die Memoiren. Für Literaturstudenten wie Daniel Omala eine Pflichtlektüre.
I think Ngugi's literature has...
Ich denke, seine Literatur hat dazu beigetragen, den unteren Schichten in Kenia eine Stimme zu geben. Gerade in seinen autobiografischen Werken setzt er sich mit der Befreiungsbewegung auseinander. Seine ersten Bücher verfasste Ngugi wa Thiong'o noch auf Englisch, der Sprache der Kolonialherren. In den späten 70er Jahren schrieb er dann in seiner Muttersprache Kikuyu. Er wolle afrikanische Literatur schaffen, keine afrokoloniale, sagte der Schriftsteller.
To know all the language in the world.
Die Sprachen der Welt zu beherrschen, sich aber nicht mehr in der eigenen Sprache ausdrücken zu können, das ist Versklavung. Aber die eigene Sprache zu nutzen und andere hinzuzufügen, das ist Befreiung und Selbstbestimmung.
Other languages do it. That is empowerment.
Der Schriftsteller ließ sich nie mundtot machen. Ende der 70er Jahre wurde er verhaftet, nachdem er ein Theaterstück auf die Bühnen brachte, das die kenianische Politik kritisierte. Im Hochsicherheitstrakt wurde er gefoltert, doch selbst hier schrieb er weiter, heimlich auf Toilettenpapier. Der deutsche Titel seines Gefängnistagebuchs, Kaltgestellt. Ein Jahr blieb Ngugi wa Thiong'o in Haft. Danach floh er mit seiner Familie ins Ausland. In Kenia konnte er sich nicht mehr sicher fühlen.
I was forced into exile.
Ich wurde ins Exil gezwungen, weil die Regierung, die wir in Kenia hatten, keine freie Meinungsäußerung zuließ. Auch wenn ich in einigen meiner Bücher geschworen hatte, dass ich mich nicht vertreiben lassen würde, fand ich mich doch gestrandet in London wieder.
Shipwrecked in London.
Später zog Ngugi wa Thiong'o in die USA. Ein Besuch vor einigen Jahren in Kenia endete in einer Katastrophe. Er wurde angegriffen, seine Frau vergewaltigt. Trotz all dieser Erlebnisse malte der Autor nie ein düsteres Bild seiner Heimat, sagt Literaturprofessor Henry Indingasi von der Universität Nairobi.
I think it is positive.
Er gibt einen positiven Eindruck. Er ist vermutlich unser bekanntester Schriftsteller und eine herausragende Persönlichkeit. Immer wieder wurde Ngugi wa Thiong'o für den Literaturnobelpreis gehandelt. In seiner Heimat waren seine Bücher lange verboten. Inzwischen sind sie so gut wie in jeder Buchhandlung zu finden. Sein Roman Der Fluss dazwischen ist heute Schullektüre. In den Oberschulen gehört er zum Examenstoff. Der Einfluss des Schriftstellers bleibt. Barack Obama sagte einmal, Ngugi wa Thiong'o könne fesselnd darüber erzählen, wie sich die Geschichte auf das Leben jedes Einzelnen auswirkt. Ein Stück Literaturgeschichte hat Ngugi wa Thiong'o selbst mitgeschrieben.
Der Nachruf auf den kenianischen Schriftsteller Ngugi wa Thiong'o.
RBB 24 Inforadio im Gespräch.
Was heißt heute Ostdeutsch? Was Westdeutsch? Für die einen prägende Lebenserfahrung, für die Jüngeren oft nur ein Begriff ohne Gefühl.
Wie haben sich Identitäten seit der Wende verändert? Und was bleibt? Wo steht Ostdeutschland 35 Jahre nach der Einheit? Darüber diskutiert Harald Asel mit seinen Gästen am kommenden Dienstag um 18 Uhr in der Bundesstiftung Aufarbeitung. Mehr Infos unter rbb24-inforadio.de.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Michael Mellinger.
Vorsicht auf der A115 Richtung Berliner Ring zwischen Kreuz Zehlendorf und Kleinmachnow liegen Fahrzeugteile auf der rechten Spur. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest stehen Sie etwa 20 Minuten an einer Baustelle im Stau. In der Gegenrichtung Stau zwischen Potsdam Nord und Vöben mit plus 10 Minuten. Stadtverkehr Berlin in Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskow-Allee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten für Kraftfahrzeuge gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können den Bereich inzwischen wieder passieren. Es staut sich auf den Umfahrungen über Minna-Todenhagen-Straße und Rudolf-Rühl-Allee.
12 Uhr ist das.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Schönen guten Tag, ich bin Irina Grabowski. Hier bei uns in der Region merken wir es an trockenen Böden, Sorgen der Landwirte oder auch an Waldbränden. Die Hitze nimmt im Jahresvergleich zu. Das ist nicht allein ein Wetterphänomen und das wird jetzt einmal mehr mit Daten belegt. Mehr dazu in den Nachrichten mit Michael Mellinger.
Durch den Klimawandel hat sich die Zahl der Tage mit extremer Hitze weltweit verdoppelt. Das geht aus einem Bericht mehrerer Klimaorganisationen hervor. So war in den vergangenen 12 Monaten rund die Hälfte der Menschheit im Schnitt einen Monat mehr Hitze ausgesetzt als üblich. Das gilt auch für Deutschland. Hier gab es nach Schätzungen zuletzt jährlich rund 3000 hitzebedingte Sterbefälle. Um zu verhindern, dass sich die Hitzewellen weiter verstärken, plädieren die Forscher dafür, keine Kohle, kein Gas und kein Öl mehr zu verbrennen. Außerdem seien zum Schutz der Bevölkerung bessere Hitzeaktionspläne nötig, vor allem für Städte. In den USA gibt es ein juristisches Hin und Her über die Zollpolitik der Trump-Regierung. Ein Berufungsgericht in Washington hat die angeordnete Blockade fast aller Importzölle vorerst aufgehoben. Das Gericht prüfe nun erst einmal den Fall, hieß es in einer Verfügung. Es forderte die Regierung auf, ihre Position binnen 10 Tagen darzulegen. Zuvor hatte ein Bundesgericht fast alle von Trump verhängten Zollaufschläge für rechtswidrig erklärt. Trump hatte sich auf ein Notstandsgesetz berufen. Das Gericht erklärte, solche Entscheidungen zur Zollpolitik könne nur der Kongress treffen. Der Fall könnte letztlich vor dem obersten US-Gericht landen, dem Supreme Court. Nach dem massiven Gletscherabbruch in der Schweiz bereiten sich weitere Menschen darauf vor, ihre Häuser zu verlassen. Noch immer steigt das Wasser, das sich hinter dem gigantischen Schuttkegel aufgestaut hat. Laut Katastrophenstab ist die Kante des meterhohen Eis-, Fels- und Geröllbergs im Lötschental fast erreicht. Noch ist aber unklar, ob das Wasser nach außen nach und nach abfließen kann oder sich in einer großen Flutwelle in Richtung Tal bahnt. Das könnte 2 tiefer liegende Gemeinden betreffen. Das Dorf Platten liegt bereits fast völlig unter meterhohem Schutt. Die rund 300 Einwohner waren in der vergangenen Woche in Sicherheit gebracht worden. Wer eine Immobilie besitzt, soll nach dem Willen von Bundesjustizministerin Hubig gegen Elementarschäden versichert sein müssen. Das sei so im Koalitionsvertrag vereinbart, sagte die SPD-Politikerin der Augsburger Allgemeinen. Hubig verwies auf die Hochwasserkatastrophe in Süddeutschland letztes Jahr. Aus dem Hauptstadtstudio Benjamin Großkopf.
Die Pflicht würde demnach zunächst nur für die Versicherungswirtschaft gelten. Das heißt, Neuverträge nur noch mit einer Elementarschadenabsicherung, bei Altverträgen Umstellung zu einem bestimmten Stichtag. Unklar bleibt, ob, wie ebenfalls im Koalitionsvertrag,